Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Rüdiger Lienhoff, Bassist der Sportfreunde Stiller und Initiator des Kulturkonvoi. Und Carmen Höflin, ehemalige Fußball-Bundesligaspielerin, TV-Expertin und Mitinitiatorin des Kulturkonvoi.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute mit Carmen Höflin und Rüdiger Lienhoff. Liebe Carmen, lieber Rüde, guten Gewissens ist festzuhalten. Für das Projekt Kulturkonvoi, eine gemeinnützige Initiative, die humanitäre Hilfe für die Ukraine mit kulturellen Projekten verbindet, ein Netzwerk aus Künstlerinnen und Menschen, die etwas bewegen wollen, habt ihr euch gesucht und gefunden. Dabei kommt ihr beide aus unterschiedlichen Ecken unserer Gesellschaft. Carmen, du bist eine ehemalige Fußballspielerin, die für den SC Freiburg und den FC Sand in der Frauenbundesliga gespielt hat, hast lange bei der Polizei und als Polizeihundeführerin gearbeitet und bist heute Expertin und Kommentatorin beim Streamingdienst DAZN. Rüde, dich kennen viele als Bassist der deutschen Rockgruppe Sportfreunde Stiller. Für dich ist Musik eine wichtige Schule, weil sie Menschen in Kontakt bringt, Resonanz spürbar macht und Gemeinschaften ausbildet. Ihr seid aber auch ausgemachte Fußballfans der beiden Münchner Vereine, was sich in eurer Musik und in manchen Hits niederschlägt. Und somit ergibt sich schon mal eine Beziehungsebene zu Carmen. Darüber hinaus seid ihr beide voller Leidenschaft für das, was ihr liebt. Denn Sport und Musik verbindet und, wie ihr sagt, zaubert ein Lächeln in die Welt hinaus, wo es nichts zu lächeln gibt. Ihr engagiert euch gesellschaftlich für Menschen, die dringend Hilfe brauchen, denen ihr mit eurer Hilfe eine Perspektive geben wollt, womit ihr den demokratischen Zusammenhalt in Europa fördert und stärkt. Liebe Carmen, lieber Rüde, schön, dass ihr heute unsere Gästinnen seid.
Ja, vielen Dank für das nette Intro von dir und für das Vorstellen von uns.
Ja, auch hallo von mir. Freue mich sehr, heute mit euch ein bisschen quatschen zu können.
Darf ich kurz was sagen gleich?
Natürlich.
Ich würde dem widersprechen, dass in der Welt, dass es da nichts zum Lächeln gibt. Aus meiner Überzeugung heraus haben wir 90% Überschneidungen an den Sehnsüchten, Interessen, an den Dingen, die uns verbinden. Ich glaube, dass die Menschen im Grunde gut sind. Es gibt sau viele gute Menschen da draußen, die es auch möglich machen, dass wir mit dem Kulturkonvoi einfach zu dritt, zu viert mit unserem Netzwerk rausgehen können, tolle Sachen machen können. So viele Leute, die einfach wirklich gerne Ja sagen und neugierig sind, etwas kennenzulernen, wie das, was wir anbieten. Was mir total wichtig ist, für mich steht im Vordergrund tatsächlich die Stärkung des europäischen Zusammenhaltes. Das steht im Vordergrund. Natürlich die humanitäre Hilfe, was die Ukraine betrifft, ist, die Ukraine ist der Punkt, der Kulminationspunkt unserer europäischen Geschichte. Da wird der Kalte Krieg wieder heiß oder da wird die nachkalte Kriegsphase wieder heiß. Das Ende der Geschichte beginnt hier mit einem Neuanfang. Und da muss man ansetzen, wenn man in der Zukunft in Europa wieder ein friedliches Zusammenleben und ein kooperatives Verhalten haben möchte.
Das ist schon mal eine sehr schöne Intro für das, über was wir gleich reden wollen, nämlich euren Kulturkonvoi und eure Initiative. Aber bevor wir darüber reden, lasst mich ganz kurz nochmal nachfragen, wie habt ihr euch beide kennengelernt? Weil ich sagte ja gerade, ihr kommt aus unterschiedlichen Ecken dieser schönen Gesellschaft. Und wie kam es dazu, dass ihr beide euch getroffen habt?
Ja, also das war eigentlich eine ganz zufällige Geschichte. Ich habe mit dem Flo, mit dem Schlagzeuger von den Sportfreunde Stillern, habe ich bei einem Benefits-Fußballspiel zusammen Fußball gespielt, bei den Bananenflankern. Und dort haben wir uns kennengelernt und hatten ein wirklich cooles Event. Und kurze Zeit später hat der Flo mit seiner Band in Freiburg, also in meiner Heimat, ein Konzert gehabt. Und wir waren noch in Kontakt und dann hat er mir geschrieben, hey, komm doch vorbei, sehen wir uns mal wieder. Und ja, dann bin ich mit ein paar Freunden vorbeigegangen zum Konzert. Und nach dem Konzert haben wir dann ein bisschen gequatscht, dann kam der Rüde dazu. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt und dann ist der Austausch so mehr zustande gekommen und das Thema Ukraine, was er schon alles gemacht hat. Und das hat mich dann natürlich auch sehr interessiert, weil ich mich auch schon für Benefitspiele für ukrainische Waisenkinder engagiert habe. Ja, und so ist dann irgendwie das ganze Projekt gewachsen.
Gab es irgendwie einen Anlass für dich, Carmen, zu sagen, irgendeinem Punkt, jetzt muss ich mehr gesellschaftliche Verantwortung tragen, weil ich meine, du hast ja einen Profisport ausgeübt, wo man ja wirklich sehr fokussiert das tut, was man liebt. Und wann kam denn für dich der Punkt zu sagen, okay, ich muss mich auch gesellschaftlich noch stärker engagieren und dann auch, warum gerade dann auch für die Ukraine?
Ja, ich glaube, dass das so ein bisschen in meiner Natur liegt, dass ich Menschen gerne helfe oder was anschiebe und vor allem ins Tun komme. Also schon von klein auf mit den Jungs Fußball gespielt, war Kapitänin in der Mannschaft, in der Schule, Klassensprecherin, Schulsprecherin und so weiter. Und wollte irgendwie immer was bewegen und wollte es auch selber immer anschieben, weil ich immer gedacht habe, das geht alles so langsam, wenn es jemand anders macht. Und ja, so kam das irgendwie dann mit der Polizei dann auch, wo ich mit 16 zur Polizei bin. Mit 16 bin ich in die Frauenbundesliga. Und ja, auch die Polizeizeit war sehr, sehr prägend. Da war ich dann 21 Jahre. Bin ich jetzt aktuell außer Dienst genommen worden aufgrund von einem Dienstunfall gesundheitlich. Und ja, da war ich an einem ganz krassen Punkt für mich. Da ging es mir überhaupt nicht gut und bin ich in ein richtiges Loch gefallen. Da kam natürlich auch noch Corona noch oben drauf, also keine einfache Zeit. Und wo Corona sich dann so langsam ein bisschen aufgelöst hatte, hatte ich eine Anfrage wegen einem Benefizspiel, mich da zu engagieren. Und dachte ich so, ja klar, wenn man da was Gutes tun kann, mit dem, dass man Fußball spielt, mit seiner Anwesenheit, super Sache, gehe ich hin. Und da habe ich das eigentlich so alles ein bisschen vermehrt noch kennengelernt, dass man ja Menschen auf verschiedene Art und Weise auch helfen kann oder da sein kann für andere. Und so hat sich das dann nach und nach entwickelt, dass ich in die Schiene rein bin, weil mir das, wenn ich da dabei bin, ist es einfach wie so eine Selbsttherapie, weil das einfach der Seele gut tut, zu sehen, dass man anderen Menschen eine Freude machen kann, dass man aber zudem zusammen auch noch eine schöne Zeit hat und dass es einfach einen Sinn hat, was zu tun.
Ist dann der Sinn darin, das Spiel zu spielen und damit möglichst viel Geld einzusammeln für ein konkretes Projekt, oder gehst du noch einen Schritt weiter und schaust auch genau hin, für was da dann das Geld eingesetzt wird?
Ja, natürlich. Also wenn man so eine Anfrage kriegt für so ein Benefitspiel, dann schaut man natürlich, also ich beschäftige mich da dann immer damit, für was ich da überhaupt hingehe. Und ich schaue dann auch, welche Familie oder welche Organisation dabei gefördert wird und unterstützt wird. Und da beschäftige ich mich im Vorhinein immer damit. Grundsätzlich ist es halt dann so, dann kommen verschiedene Menschen, also auch nicht Fußballer, auf den Platz, die Fußball spielen. Und es geht dann darum, natürlich möglichst viele Gelder zu generieren, um den Menschen, die es benötigen, also für den der Zweck dann auch gemacht ist, denen zu helfen. Und das Ergebnis auf dem Platz ist dann letztendlich zweitrangig, wobei man ja auch sagen muss, also wenn man Sportler ist, dann will man ja natürlich auch immer gewinnen. Und das bringt auch immer ganz viel Spaß und Freude mit, weil die anderen, die da auch immer dabei sind, es ist wie so ein Familientreffen als. Und das ist dann wirklich als so, ja, ein richtig, richtig schöner Tag, wo man wirklich auch immer beseelt heimfahrt.
Und wenn du sagst, du warst in einem Loch, empfindet man dann gerade für Menschen, denen es auch nicht gut geht oder schlecht geht, nochmal eine besondere Resonanz? Kann man sich dann noch viel mehr in deren Situation hineinversetzen und sagt man sich, okay, wenn ich aus diesem Loch wieder rausgekommen bin, dann erst recht, muss ich auch anderen Menschen helfen? Gab es einen Bezug für dich in deinem Leben?
Ja, ich glaube, dass ich gerade die Zeit von mir bei der Polizei ist ganz prägend natürlich auch gewesen und ich glaube, dass ich ganz viel Empathie mitbringe und ich versuche auch immer ein bisschen Perspektivenwechsel reinzubringen und nachvollziehen zu können, wie geht's denn der anderen Person oder warum ist es jetzt so und was bräuchte man vielleicht, wenn man jetzt auf der anderen Seite stehen würde. Und ja, ich glaube, da ist ein ganz grundlegender Baustein eben die Empathie, um zu wissen, was gebraucht wird, um auf der anderen Seite zu sehen, ja, was man tun kann und nicht nur reden, sondern wirklich ins Tun kommen. Und das ist halt das Wichtige und das ist auch gerade der Antrieb bei uns beim Kulturkonvoi, wenn man den Bogen ein bisschen kriegt. Ja, weil wir einfach was tun wollen und nicht nur drüber reden. Wir wollen was bewegen.
Und Rüde, bei dir, gab es bei dir auch so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mehr als nur vor vollen Stadien zu spielen etwas tun, weil ich einfach die Möglichkeiten habe, die Netzwerke, die Leute kenne, meine Prominenz sozusagen auch einsetzen kann, um Menschen nochmal ganz anders zu helfen? Oder was war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mich auch da mehr engagieren?
Ja, da auf jeden Fall so ein Punkt, dass wir mit der Musik auch immer mit dieser Denke in Kontakt gekommen sind. Also wir haben ja uns seit Anfang an in irgendeiner Weise gesellschaftlich engagiert, weil es, da gibt es viele Überschneidungen zu den Themen, die Carmen gerade erwähnt hat, weil es einfach gut ist. Also es ist nicht nur, dass es sich gut anfühlt, man hat halt das Gefühl, man kommt hier konkret auch in Wirkung. Also einmal macht man Musik natürlich und die Menschen versammeln sich vor einem und die kriegen den Vibe mit, den man mit den Liedern transportiert. Und das andere ist aber noch dieses andere Ding, was halt so mitsoundet, dass man in eine gesellschaftliche Wirkung kommt. Und das ging halt viele, viele Jahre so nebenbei, in Anführungsstrichen. Der wirklich ganz, ganz wichtige Punkt war so dieser Einmarsch. Dann letztlich also diese Full-Scale-Invasion Russlands in die Ukraine, wo ich mich zutiefst, nicht nur mich, also unsere europäische Freiheit zutiefst bedroht gefühlt habe von diesem neuen Imperialismus, Faschismus. Das war der Punkt, wo ich alle meine Hebel umgelegt habe. Das ist halt einfach dieser Schritt gewesen, wo ich mir gesagt habe, so irgendwann wird man dich fragen, was hast du in dem Moment in der Geschichte gemacht? So viele Momente in der Geschichte kann man ignorieren. Den kann man nicht ignorieren. Da kommt wirklich die tragische Geschichte wieder zurück. Der unverarbeitete Imperialismus Russlands, die Referenzen zu Stalin, die nicht aufgearbeitete Geschichte seiner Stalins Kumpanei mit Hitler. Das kam da zurück und ich habe eigentlich direkt am nächsten Tag angefangen. Erstmal mit Peter und Flo Breitbandantibiotikum eingekauft, weil eine Freundin in der Ukraine mir gesagt hat, dass ihre Freunde, Bekannte, Künstler, Musiker versorgt werden müssen, die haben Kriegsverletzungen. Dann ging es gleich eine Woche später mit Insulin weiter für ein Kinderkrankenhaus, dessen Vorräte zerschossen worden sind. Und dann ist man sofort in so einem Loop, der einem ganz gut einnimmt und seine Eigendynamik hat.
Aber ihr habt ja nicht nur Geld gegeben, oder? Also ihr habt ja nicht nur Geld gegeben für diese Medikamente, sondern ihr habt ja auch dafür gesorgt, dass die dann in die Ukraine kommen, an die entsprechenden Stellen.
Ja, ja, besorgt und über direkte Kontakte direkt an die Leute geliefert, was natürlich einen ganz wichtigen Punkt berührt, den du vorhin erwähnt hast. Es muss total nachvollziehbar und transparent sein und wohin das Geld fließt. Es ist genauso eine große Verantwortung, den Leuten, die spenden, zu zeigen, dass die Spende ankommt und dafür zu sorgen, dass die Spende vor allem ankommt und alles ehrlich und transparent ist, wie zu helfen selbst. Nichts ist schlimmer, wie wenn man ja Solidarität missbraucht.
Ich muss nochmal nachfragen. Es ist ja nicht so, dass du das siehst, diesen Einmarsch und die Folgen, die damit sofort jedem offenkundig in den Kopf geschossen kommen, dann zu sagen, jetzt organisiere ich Hilfstransporte. Ich meine, du bist wahrscheinlich gar nicht der Experte für Hilfstransporte in Krisengebiete. Also wie seid ihr das angegangen oder hast du dann ganz gezielt nach Leuten gesucht, die dann die Medikamente oder warum waren es auch Medikamente? Also wie kommt man dazu zu sagen, das sind die Dinge, die jetzt gebraucht werden und ich organisiere auch den Transport dahin. Wie macht man das?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist halt einfach dieses Telefonkettenprinzip. Also so, man ruft wo an und fragt, ob jemand eine Frage, die man hat, beantworten kann. Man ruft jemanden an und holt sich irgendwo ein Ja ab. Kennst du jemanden, der jetzt gerade nach Stomir fährt, eine Stadt in der Nähe von Kiew? Kennst du jemanden, der die Ware entgegennehmen kann? Das sind dann Bekannte von einer Freundin von mir gewesen. Mit Fotobeweisen. Also kennst du jemanden, der einen Fotobeweis machen kann? Man kann unheimlich schnell Dinge aufstellen, wenn die Leute Lust haben und motiviert sind. Dann kommt man auch in Kontakt mit fremden Leuten. Dann geht es nicht nur über Bekannte. Dann kann man über 10 Telefonate, 20 Telefonate unglaublich viel erreichen. Das gibt ja auch Mut. Also wenn die Menschen eine gemeinsame Idee haben, dann sind sie auch bereit, miteinander in eine Richtung zu gehen und sich zu supporten. Das ist ja ein bisschen auch das Thema unserer Zeit. Wenn die Menschen gegeneinander gerichtet sind, dann kriegen sie nichts mehr auf die Reihe und dann werden sie frustriert und beschuldigen sich, dass sie nichts auf die Reihe kriegen. Aber wenn die Menschen motiviert sind und ihr Ziel kennen, dann geht das unheimlich schnell. Also das sind einfach Telefonate gewesen. Kennst du diesen und jenen? Und mit jedem neuen Problem hat man eine neue Frage. Und dann fragt man einfach jemanden. Es ist tatsächlich einfach dranbleiben und telefonieren und ganz viel WhatsApp oder Signal.
Carmen, hast du auch einen Anruf bekommen von Rüder an dem Tag?
Nee, zu der Zeit, das war ja noch zum Beginn. Da haben wir uns wirklich noch gar nicht gekannt. Das hat sich dann erst in Folge entwickelt, wo Rüdiger mit ganz vielen Bands und deutschen Musikern die Rettungswägen gekauft und organisiert hat. Also da waren wir dann schon in Kontakt. Und alles, was davor passiert ist, was Rüde da alles auf die Beine gestellt hat, das ist ein Wahnsinn und das hat mich auch total inspiriert und beeindruckt. Und ja, aufgrund dessen hatte ich auch so Bock, einfach irgendwie mitzudenken und auch mein Netzwerk noch hinzuzufügen. Und ich denke, das matcht ganz gut. Und auch der, ja, das, was Rüde gerade angesprochen hat, mit dem Zusammenhalt, das ist genau dasselbe wie beim Sport. Wenn du eine Mannschaft hast oder ein Team, ist ja nicht nur die Mannschaft, das nicht intakt ist, dann funktioniert es einfach nicht. Und ich glaube, das ist mit unserer Gesellschaft größtenteils halt auch so. Und da müssen wir wieder woanders hinkommen.
Was braucht es, um so ein Team zu haben, das dann auch in der Lage ist, euer Projekt in eurem Sinne erfolgreich durchzuführen? Was sind da so die?
Also bei uns ist es eigentlich ganz witzig. Wir philosophieren ganz viel, wir haben ganz viel Spaß und daraus entwickeln sich ganz verrückte Ideen. Ja, und wir sprechen nicht nur drüber und das ist das, was uns, glaube ich, ein bisschen ausmacht. Wir machen es halt dann einfach. Und ich glaube, wenn man die Lust und die Freude an diesem Tun hat und ja, einfach von Herzen ein guter Mensch ist, der wirklich was bewegen will, ich glaube, da findet man dann auch zusammen.
Kannst du noch mal erzählen, was das für ein Team ist und in was für einer Größenordnung ich mir diesen Konvoi vorstellen muss?
Ja, also eigentlich hat es ja begonnen, der Rüde. Ich glaube, der kann es fast besser erzählen, wie sich das so alles aufgebaut hat, weil die Easy ist bei uns noch dabei, die lebt in Österreich. Sie kam dann irgendwann, nachdem wir eine Idee gesponnen haben mit den Voice-Ons in den Stadien. Dann kam Easy dazu, aber Rüde hat sie schon viel, viel früher gekannt. Und das ist jetzt so aktuell unser Kernteam, weil sie dann auch mitgesponnen hat. Und sie war dann das Element, das wirklich perfekt bei uns reinpasst, weil der Rüde und ich, wir rennen gerne los. Wir sind gerne unterwegs, wir netzwerken gerne, wir machen gerne die Kontakte auf. Und die Easy, die strukturiert das halt ganz viel und koordiniert das. Ich glaube, das würden wir auch gar nicht alles irgendwie ohne sie hinbekommen. Und da sind wir auch ganz froh, dass wir sie haben. Aber da gehören auch noch weitere Leute außenrum noch dazu.
Genau, ja.
Ja, Rüde, du?
Ich wollte hier nur Marie noch kurz über den Zaun werfen. Ja, das braucht Leute, die losrennen. Es braucht Leute, die das Ganze zusammenhalten durch Organisation. Es braucht aber auch Leute, die den Telefonhörer abnehmen oder so überzeugt sind von einem, dass sie die eigene Idee anderen Leuten vorstellen. Und es hat bei mir jetzt mit den Rettungswägen zum Beispiel so angefangen, dass ich erstmal ein Angebot machen musste. Also es braucht halt das Angebot, was zu tun. Und ganz oft ist es so, dass man sich wünscht, was zu tun und die Aufgabe vom Ziel her denkt. Also dass man vom Ende her denkt, bevor man sie einfach runtergliedert auf die ersten kleinen Schritte. Das erste ist einfach ein Konzept und mit dem gehe ich wohin. Und mit dem ersten Jahr geht die erste Tür auf und dann muss ich vernünftig da durchgehen, muss überzeugend sein. Es war zum Beispiel bei mir so bei den Rettungswägen, ich habe so einen Impulskauf gemacht. Ich habe einfach, ich dachte mir, ich kann nicht mehr zuschauen. Ich bin irgendwie auf einer Internetseite und habe einfach einen Rettungswagen geordert und hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie ich den darüber bringe. Und geschweige denn, bin ich immer so ein Typ, ich denke, wenn da ein Angebot ist, wo irgendwas auf 4 Rädern dasteht, der Typ, der das verkauft, wird schon eine ehrliche Haut sein. Also ich vertraue ja sogar Gebrauchtwagenhändler und musste aber dann auch erst jemand finden, der sich den Motor und so weiter ansieht. Weil das ist ja der Unterschied, ob ich jemanden vertraue oder ob dieses Ding an irgendeine Front geschickt wird, wo Combat Medics Leben retten müssen. Also dann hast du das nächste Problem. Stimmt, jetzt hast du einen Wagen gekauft, aber lass doch mal in den Motor reinschauen. Wer ist denn in Hamburg? Dann kommt die nächste Frage mit dem Ding so, ja gut, ich dachte mir, jetzt hast du einen Führerschein, fasst das Ding einfach über die Grenze. Dann kommt der Nächste dazu und fragt dich halt, hast du die Exportpapiere? Hä, was Exportpapiere? Dann fängst du an, im Netz zu surfen. Was heißt das? Und bei mir, oh Gott, Papierarbeit, das bringt mich in Panik. Alles andere wahrscheinlich nicht, aber Papierarbeit. Und dann fragt man rum, wer solche Papierarbeit erledigt. Und so hast du halt dann, das ist wie in so einem alten Adventure, das man so gespielt hat auf den alten Computern. Eine ganz klassische Wenn-Dann-Schleife.
Ist es dann leicht, Leute zu bekommen? Also seid ihr beide Menschen, die gut andere Menschen anziehen können, die sie begeistern können? Und wie ist es, wenn man dann jemanden anruft und sagt, du, pass mal auf, ich brauche jetzt mal hier deine Hilfe, guck mal in den Motor rein oder kannst du mir bei dem Papierkram helfen? Wenn man solche Angebote macht, bekommt man dann in unserer Gesellschaft auch viel Unterstützung?
Unheimlich viel. die Leute sind einfach saugut. Also ich kenne so wenige Leute, die da einfach Nein sagen, ohne wirklich einen Grund dafür zu haben, Nein zu sagen. Also jeder, würde ich mal sagen, macht sich erstmal Gedanken. Dann gibt es natürlich Menschen, die eine andere politische Meinung haben, ob man Leuten helfen sollte mit Rettungswägen. Da unterscheiden wir uns natürlich fundamental. Aber das sind ihre Gründe und da muss ich nicht dagegen diskutieren, weil ich habe ein Ziel. Carmen und ich sind in unserer Weise einnehmende Menschen und das ganze Team sind einfach sehr, tippe ich mal, positive Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Aber im Endeffekt nützt es nichts, wenn du nicht das richtige Angebot hast. Man kann natürlich ein positiver und einnehmender Mensch sein, aber du musst halt vernünftig durch die Türen durchgehen, die einem geöffnet werden. Das ist wirklich schön. Das ist echt so, wenn man in die Praxis geht, wird es echt cool.
Genau, ich glaube, das ist einfach dieses Netzwerk, was man da sein ganzes Leben eigentlich schon aufgebaut hat in den Bereichen, wo wir unterwegs sind. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Das hört sich dann aber immer so negativ an, finde ich, so ein Geben und Nehmen. Sondern es ist ein gegenseitiges Guttun. Und wenn man ja einfach tolle Ideen hat, also ich bin da jetzt auch noch nie irgendwie auf einen blöden Kommentar oder so gestoßen. Das ist dann eher so, hä, was macht ihr? Oder hä, ja klar, will ich mitmachen? Oder wie kann ich helfen? Was kann ich tun? Und dann geht es eben, wie Rüde vorhin schon gesagt hat, mit der Telefonkette weiter. Dann kennt der den und der jenen. Und so kommt man dann irgendwie an Menschen, an Leute, die das Netzwerk natürlich auch immer erweitern und wo man alle Bereiche dann so irgendwie abgedeckt bekommt, dass man dann immer so Step by Step einen Schritt weiterkommt.
Fühlt ihr auch so eine Form von Verpflichtung aufgrund eurer privilegierten Situation, wie ihr lebt, wo ihr lebt? Eine besondere Form von Verantwortung auch denjenigen gegenüber, denen es jetzt in dem Moment nicht gut geht?
Ich fühle eine Verantwortung meiner Familie gegenüber, mir gegenüber als Mensch, der etwas in Würde hinterlassen möchte. Ich fühle natürlich eine Verantwortung dem gegenüber, was in der Ukraine stattfindet und der Zukunft Europas gegenüber. Das ist einfach, ja, sonst wäre ich, jetzt gäbe es diese Motivation nicht, also so da reinzugehen. Das Leben könnte natürlich viel ruhiger sein, aber in der Art, wie ich denke, irgendwie so ein bisschen langweiliger. Nein, das ist ein Schmarrn, das sozusagen, ich frage mich manchmal, weil es so auffressend ist, weil Engagement so eine Sogwirkung hat, dass es so schwer ist, sich da rauszuziehen.
Jetzt hast du schon wiederholt gesagt, Europa, könnt ihr beide mal aus eurer Sicht schildern, was für euch dieses Europa ist und warum das so wichtig für uns ist?
Die europäische Geschichte oder diesen Scheideweg zwischen Kooperation und Konfrontation, diese Macht der Konfrontation, die können wir heute noch an den Spuren auf den alten Schlachtfeldern ablesen. Wenn man nach Verdun geht oder an die Somme geht oder durch den Hürtgenwald geht, wo einfach Zehntausende, Hunderttausende von jungen Menschen gestorben sind, die einfach dafür, dass die Politik keinen Begriff für Kooperation hatte und nur Eskalation kannte, dann kriegt man ein Bild davon, was so eine Rückkehr auf diesen alten Pfad eigentlich für Konsequenzen haben könnte. Einfach nichts ist unmöglich. Im Positiven, man kann zum Mond fliegen, wenn man zusammenarbeitet. Im Negativen, es kann einen Diktator geben, der 1,4 Millionen Menschen in den Tod und in die Verkrüppelung schickt, wie ein Putin. Wir stehen halt bei uns in Europa vor der Frage, wie weit lassen wir diese Kurve nach unten gehen? Den Verfall der Zivilisation, wie weit wir gehen, das haben wir doch in Auschwitz auch schon gesehen. Wie weit wir gehen können oder in den russischen Gulags. Lasst uns doch ganz früh wieder die Frage stellen, wie wollen wir in der Zukunft leben und was wünschen wir uns für unsere Kinder und unsere Enkel? Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, ganz schnell drauf, dass wir uns nicht wünschen, dass sie dort landen, wo unsere Ahnen gelandet sind. Und da spüre ich eine große Verantwortung. Dieser Schatz der europäischen Kooperation, der führt uns ja gerade dahin, dass jeder irgendwie zwei Autos besitzt. Gefühlt, also viele Leute Auto fahren, viele Leute den Wohlstand haben, die Kinder in die Schule gehen können, wir einen Arzt aufsuchen können und wir nachts einfach durch die Städte gehen können, ohne dass uns groß was passiert. Das ist zutiefst bewahrenswürdig.
Ich habe jetzt viel bewusst auch mal zugehört und ich finde diese ganze Entwicklung und diese ganze Dynamik sehr, sehr spannend. Und vielleicht kurz eine Reflexion. Ich glaube, das zentrale verbindende Element, Rüde, ist genau das, was du gerade sagtest. Also dieses gemeinsame Gefühl eben der Betroffenheit, vielleicht auch ein Stück weit der Verantwortung, woraus vielleicht auch diese Dynamik entsteht. Und auch das Bewusstsein, dass wir am Scheideweg stehen zwischen Eskalation und Kooperation. Und die Solidarisierung von Menschen, die diesen kooperativen Weg gehen. Ich glaube, das ist wirklich etwas Verbindendes, worauf ihr ansetzt und worauf ihr auch mit dieser Initiative noch weiter Dynamik entwickeln könnt. Das finde ich das Besondere, weil man fragt sich ja, wie kommt man vom Rettungswagen zu dieser Fragestellung Perspektive für Europa? Das ist ja, was ist die Grundflamme, die das Ganze trägt und die das Ganze weiterbringt? Weil wenn ihr das weiterdenkt, vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen drüber reden, wo ihr heute steht, also was ihr konkret tut mit dem Kulturkonvoi und welche Perspektive dahinter steht, um diese europäische Message der Kooperation und der Verbundenheit weiterzutragen.
Carmen hat vorhin gemeint, wir reden auch einfach viel im Machen und das Reden ist natürlich dann auch wie so ein Steuer, wo dann einfach neue Sachen passieren, also eine Art Lenkrad. Ich habe irgendwann mit diesen Lichtprojektionen angefangen, indem ich einfach so groß so Schalten mache auf so das Schauspielhaus Düsseldorf zum Beispiel. Habe ich eine Videoinstallation des Theaters von Mariupol auf erstehen lassen und im Kinderchor live aus der Ukraine singen lassen. Und dann kam irgendwann die Carmen an und meinte so, lass uns das doch in Fußballstadien machen. Und dann haben wir so eine Regelmäßigkeit bekommen, dass sich neue Gedanken dabei auftun. Wahnsinn. Zehntausende von Menschen singen jetzt mit diesen Leuten und dann wird das plötzlich so groß, dass es so eine andere Poesie irgendwie sich so ergibt und die Gedanken so in eine andere Richtung fließen. Aber magst du das mal erklären, Carmen, so wie dieser nächste Schritt kam, weil das möchte ich nicht abnehmen.
Ja, eben das mit den Stadien. Der Rüdiger hat mir eben von seinen Übertragungen, die er bereits schon gemacht hat, hat er mir Videos gezeigt und ich fand es so berührend, beeindruckend und schön. Aber zugleich war da irgendwas in mir, wo ich gedacht habe, boah, also jetzt nichts gegen nur 10, 20 Leute, das ist auch sehr wertvoll, aber ich habe da irgendwie viel mehr Potenzial drin gesehen, weil das so schön ist, dass man das eigentlich mit der ganzen Welt erleben muss. Und da ich halt aus dem Sport komme, irgendwie kam mir dann die Idee, wo ich gesagt habe, boah, in den Stadien, in den großen Fußballstadien gibt es ja überall eine Leinwand, da sind so viele tolle Menschen unterwegs, die auch gerne mal zuhören und die das Thema vielleicht auch weitertragen können. Und genau der Sport und die Musik, das sind eben die zwei Elemente, die einfach um die Welt gehen. Also das braucht keine Sprache, das versteht jeder und das fühlt dann auch jeder. Und so kam das halt dann eben auch durch mein Netzwerk im Sport, im Fußball, dass wir da einfach mal angefragt haben. Und das ist wieder dasselbe, wie der Rüde gesagt hat, eine Anfrage und man braucht einfach nur ein Ja und ein Vertrauen. Ein Vertrauen da rein, dass man sagt, ja, hey, können wir uns jetzt nicht so richtig gerade was drunter vorstellen, aber klingt ja ganz okay, aber ob das funktioniert und wie die Menschen das aufnehmen. Aber da heißt es halt auch mal, sich was zu trauen, auch mal einen Schritt weiter zu gehen, wie nur das 0815. Und das sind so die Dinge, so hat es dann begonnen. Mit dem ersten Jahr ist es dann für uns, für den Kulturkonvoi, dann natürlich auch einfacher gelaufen, dass das zweite Jahr kommt, weil das so überragend war, weil das bei den Menschen so ja tief ankam. Wir wurden angesprochen nach der ersten Aktion, also nach dem ersten großen Voice-On beim SC Freiburg. Ja, die Leute, die waren wirklich tiefst beeindruckt und die konnten das gar nicht so richtig glauben. Also das braucht dann immer noch eine Weile hinterher. Die Leute verarbeiten das, nehmen das mit heim und sagen, boah, da haben gerade Musiker aus einem Bunker in der Ukraine, wo gerade noch Drohnen rüberfliegen, haben gerade mit uns zusammen You Will Never Walk Alone gesungen. Das ist es jetzt wirklich passiert und wie schön. Und das ist das Ding, dass mir eben diese Message, diese Menschlichkeit, den Mut auch in die Ukraine rüber zu schicken und den wir auch selber hier brauchen. Also wir können uns von der Ukraine, von den Menschen ja auch wirklich ganz viel abschauen, wie die mit allem umgehen, was die alles entwickeln und so weiter und so fort. Das sind eben so Gefühle, Emotionen, wo Zusammenhalt ausdrücken und wo wir einfach allgemein auch in der Gesellschaft mal wieder näher hinkommen müssen, weil wir entwickeln uns irgendwie in eine Richtung, wo jeder so sein Ding macht, auf seinen Profit aus ist Und das ist halt eine ganz schlimme Richtung, finde ich, weil ich denke halt eben, Beispiel Fußballmannschaft, das geht halt nur zusammen und jeder, wo alleine rumrennt, das bringt einen nicht zwangsläufig zusammen weiter, weil alleine leben macht keinen Spaß.
Wie viele Menschen waren in Freiburg im Stadion?
34.000. Dann waren wir danach noch in Mönchengladbach vor 54.000, Bochum, Osnabrück. Also wirklich auch ganz viele verschiedene Varianten. Beim Basketball waren wir auch jetzt schon zweimal, beim FC Bayern München. Es ist eigentlich egal, wo man ist, weil also wir erfahren das so, wenn wir da vor Ort sind und auch die Musiker in der Ukraine. Das ist beeindruckend, wie das dann einfach rüberkommt, auch wenn wir dann nach der Aktion die Anrufe kriegen von den ukrainischen Musikern. Und es geht ja weitaus über dieses Musikstudio, über den Bunker hinaus. Es geht ins ganze Land, es ist Stadtgespräch. Und ja, sowas dann, ja, dann auch irgendwie zu spüren, zu erleben. Leider sind es die Zuschauer jetzt gerade nicht, was für ein Grinsen ich jetzt gerade im Gesicht habe, weil das einfach ja was Wunderschönes ist, wenn man Menschen verbinden kann.
Also wir sehen das und es ist in der Tat immer, wenn du in den Momenten aus voller Überzeugung und Zufriedenheit über die Initiative berichtest, dann entwickelst du in der Tat ein sehr schönes, sympathisches Lächeln auf deinem Gesicht. Das ist, will ich jetzt mal hier so ein bisschen vermitteln an diejenigen, die nur den Ton von uns hören.
Darf ich noch eine Kleinigkeit sagen zu diesem europäischen Gedanken, so hinter dem, wie sich der entwickelt hat? Das ist einmal so, dieses Bild geht immer weiter durch diese Größe, die man da erlebt in so einem Fußballstadion, wo man dieses riesige Wir spürt. Wir wollen Frieden. Wir wollen in Freiheit leben. Wir wollen in Sicherheit und wir wollen mit Zukunft vor allem leben und in Nähe und in diesem Sportsgeist, wie man ihn oft im Fußball halt so erlebt. Wenn man in die Ukraine fährt mit so einem Rettungswagen und den einfach an Menschen übergibt, die sich das nicht ausgesucht haben, da unterwegs zu sein, die eigentlich Musiker sind, Maler, Grafiker, Poeten, die Kinder haben, die Kinder sind, die wollen das nicht. Und du siehst es ihnen an, wie sie einen Arm nehmen und dann mit dem ersten Rettungswagen sich auf den Weg nach Bachmut machen. Man nimmt sich so in den Arm, dass man halt so weiß, so, okay, das kann gut sein, dass du jetzt stirbst. Und man sieht sich beim Abschied so in die Augen. Es sind diese Momente an diesen Rändern des Lebens, wo man irgendwie in andere Tiefen schaut. Und die eröffnen einen Raum in diese anderen großen Gedanken, die mir die Zeitzeugen beigebracht haben, die Zeitzeugen, die Krieg erlebt haben. Ich bin ja Jahrgang 73. Ich bin halt aufgewachsen mit Menschen, die diesen, wie sie oft gesagt haben, verdammten Scheißkrieg erlebt haben. Und die dieses nie wieder so sehr geliebt haben, mit so einer Haltung ausgefüllt haben und aber auch mit Tränen, Unaussprechliches nicht ausgesprochen haben, aber einfach geweint haben. Und diese Menschen gibt's nicht mehr. Aber diese Menschen, die trifft man in der Ukraine und das öffnet so diese Türen zu diesen Spuren, die diese Zeitzeugen hinterlassen haben. Und mit den Dingen, die wir da machen, auch auf Kongressen und Unternehmensveranstaltungen und so weiter, da kriegt man auch ein Zeitzeugengefühl. Weil sich so dieses, ja, das ist Realität, Gefühl, das kommt für einen Moment in den eigenen Raum. Da vermischen sich die Realitäten. Und in diesem Stadion, in diesem Stadion ist dann plötzlich das da. Aber dadurch, dass man es als Gemeinschaft erlebt, ist es gut annehmbar, weil ein Wir das so erlebt. Und dieses Wir öffnet dann wieder dieses nächste Bild. Wer sind wir? Wir sind Europäer. Wir sind Menschen, die friedlich leben wollen. Wir sind Menschen, wo der Krieg durchlitten wurde und die ein absolut revolutionäres Projekt noch nie in der Geschichte dagewesen umzusetzen wussten. Genau, und da führt einem dieser Gedanke dann hin. Das ist ein natürliches Wachsen hinein in diesen europäischen Gedanken, den ursprünglich die Zeitzeugen getragen haben und den man jetzt wieder fühlen darf, wenn man sich in diesem Konflikt engagiert. Hier wird wirklich Geschichte geschrieben.
Gerade dieser Punkt, diese Anschlussfähigkeit zu den Menschen, die das erlebt haben. Ich bin ein ähnlicher Jahrgang wie du, noch 2 Jahre älter sogar. Und ich kenne das auch, ne, von meinen Eltern, meinen Großeltern. Wir haben auch eine Flüchtlingshistorie aus Böhmen sozusagen geflüchtet. Und diese Geschichten, die mich auch geprägt haben in meiner Kindheit. Der Punkt ist ja, wir haben ja durchaus in Entscheiderpositionen in Politik und auch Wirtschaft auch Menschen sitzen, die jetzt genau aus so einer Generation kommen und die vielleicht auch da eine Verbindung spüren. Deswegen wäre mal so meine Frage, ihr habt ja auch zumindest Sichtbarkeit. Ich weiß zum Beispiel, ihr wart ja auch auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel, habt vor der Wirtschaft gesprochen und teilweise auch vor Politik. Wie ist die Resonanz genau dazu bei diesen Menschen, die in diesen Entscheiderpositionen sind, die eben auch gesellschaftliche Gestaltung eigentlich machen und die dann euch sehen, euch hören, springt da die Flamme über? Also was ist sozusagen die Resonanz bei den Menschen, die eigentlich genau aktuell Verantwortung tragen, diese Dinge zu übersetzen in die Gestaltung, wie wir Zukunft sehen, die das sozusagen auch die Macht haben, sage ich mal, das noch weiterzutragen.
Ja, also so positiv, dieses Vernetzen dieser verschiedenen Kontaktpunkte zu diesen Realitäten, faktisches Denken liegt dahinter, eine Erleichterung, dass man für einen Moment wirklich ein Gefühl vermittelt für das, was da ist. Man liest es nicht irgendwo und trägt es weiter, sondern man erlebt es in dem Moment. Und da sind die Leute total dankbar dafür. Und ganz viele sind bereit zu helfen. Das geht wirklich von sehr konservativen Kreisen bis linksautonomen Kreisen. Überall, wo das faktische Denken geschätzt wird, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, aber wo wir alle in einer verantwortlichen Weise faktenbasiert miteinander argumentieren, wird es sehr geschätzt. Die Gesellschaft unterscheidet sich ja nicht zwischen Demokraten und Nichtdemokraten, sondern zwischen Faktengläubigen oder Faktenvertrauenden, Wissenschaftsvertrauenden und Antifaktischen. Und die Antifaktischen, deren Namen ich nicht mal in den Mund nehmen will, von links wie rechts, die zerstören den Glauben an das Ganze. Nicht das bessere Argument ist es, sondern es geht nur um Disruption. Und bei solchen Leuten, da weiß ich es ehrlich gesagt nicht, da habe ich zu wenige Kontaktpunkte. Also die Menschen wollen, wir haben so viel Kontakt zu so vielen ganz, ganz unterschiedlichen Vertretern dieser Gesellschaft. Und das gibt mir erst auch dieses Gefühl, die Menschen sind einfach echt richtig gut.
Wir haben nur momentan, zumindest so ein bisschen meine Sicht, dass natürlich im öffentlichen Diskurs zumindest gefühlt so diese eher antifaktischen Themen sehr dominant sind, was ja auch zu dieser ganzen Spaltung und Fragmentierung beiträgt. Und das Narrativ, das ihr jetzt bringt, das sehr, sehr auf einer emotionalen, auch historisch hergeleiteten, wirklich einer menschlichen Verbindung basiert, wo man eben auch genau zu dem Schluss kommt, es ist ganz vollkommen wurscht, wie du politisch eingestellt bist, sondern es geht darum, wie wollen wir in Zukunft leben? Und natürlich können wir uns darüber austauschen, wie wir da hinkommen. Da kann man eher mit einem liberalen Ansatz oder mit einem konservativen Ansatz. Aber wie wollen wir leben? Und das ist doch das Verbindende. Und eigentlich ist doch, deswegen war so meine Frage, was ist die Resonanz bei den Entscheidern? Weil das Potenzial ist ja, dass dieses konstruktive Narrativ mehr Gewicht bekommt, mehr Präsenz bekommt in den Medien, im Diskurs überhaupt, um mal wegzukommen von dieser dominierenden alles, weil das ist ja auch etwas, es prägt sich ja so ein bisschen aus, es kann nur noch schlechter werden und das ist alles verloren so ein bisschen. Bei vielen Leuten ist das ja mittlerweile auch gedanklich verankert. Und diese Gegenbewegung Wahnsinn. Zu stärken, das ist ja großartig, was ihr tut. Ich frage mich nur, was können wir tun, um noch mehr Power da reinzukriegen, ja?
Voll schön, wie du es sagst, kam nicht den letzten Satz, sage ich noch. Mach ich mal Redepause. Es geht in diesem gesellschaftlichen Konflikt darum, den Glauben an die Zukunft zu nehmen. Jeglichen Optimismus und jegliche Positivität aus den Knochen und Gelenken der Gesellschaft rauszusaugen. Das ist ein antidemokratisches, unmenschliches Projekt, was da läuft. Wir haben sehr, sehr viele Anlässe, positiv auf unsere Kraft, auf unser Potenzial Zukunft zu gestalten, zu schauen, haben wir sehr, sehr gute Anlässe. Optimismus ist der größte Feind des Faschismus. Der Optimismus in unserer Handlungskraft ist der größte Feind der Antifaktischen. Und deshalb machen sie nichts anderes, als Prozesse zu zerstören, zu stören, die Laune kaputt zu machen. Schau doch einfach mal auf X. Du kriegst sofort irgendwie ein halbes Magengeschwür. Erleb mal Diskurse, die dir, ich sag's einfach, die Antifaktischen auf ihren Parteitagen abhalten. Das ist einfach nur Geschrei. Kein Mensch würde sein Kind so erziehen, kein Mensch würde eine Beziehung so leben, wie die ihre Beziehung zur Gesellschaft leben. Wir müssen unseren Optimismus wieder zurückholen. Und dann kriegt die Demokratie auch wieder das Fundament, auf der Basis sie gestalten können. Leider bestimmen die jetzt gerade das Narrativ, weil Zerstörung ist ja immer viel leichter als Aufbau. Ist viel leichter, klar.
Ja, und der Fehler, glaube ich, der auch in der Politik gemacht wird, ist, dass man sehr, sehr stark auch auf diese antifaktischen Narrative irgendwie auch eingeht, anstatt man eine Gegenkonstruktion startet. Also ich glaube, man müsste eher mit viel mehr Ignoranz und mit viel mehr anschlussfähiger Gegenbewegung versuchen, medial eine andere Story zu erzählen und damit wieder den Menschen Hoffnung zu geben. Und deswegen sehe ich ja zumindest, wie ihr das macht, sehr viel Potenzial. Wenn sich da mal der ein oder andere Politiker oder Wirtschaftsboss eben auch noch eine Scheibe abschneiden würde und sagen, wie können wir das größer machen? Wie können wir unsere Macht und unsere Einflussbereiche nutzen, um dieses Narrativ größer zu machen? Darüber eine Solidarisierung, ne? Das ist so ein bisschen die Frage, die mich jetzt beschäftigt, weil das ist, what's the next step in eurer Dynamik, um das noch weiter zu tragen?
Und also eins möchte ich noch ganz kurz für die Zuhörer, falls es noch nicht so richtig durchgekommen ist, also unsere Übertragung, da sehen die Musiker natürlich durch das digitale Fenster in den Raum, wo wir die Übertragung machen und andersrum aber auch. Also die sehen sich gegenseitig und das sind dann auch wirklich tiefe Gespräche, die da stattfinden. Und das sind keine Videos oder Nachrichten, die jetzt da abgespult werden, sondern das ist die Realität, die da gezeigt wird. Und da werden dann Fragen gestellt, wie da gerade das Leben ist und was da gerade so passiert und wie man sich die Zukunft vorstellt oder was Hoffnung gibt. Also nur, um das zu kapieren, was unsere Schalten auch so ausmachen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen in der Gesellschaft das ein bisschen eben ignorieren, nicht hinschauen wollen, weil die ganzen Nachrichten immer so negativ sind. Und wir wollen das in der Schönheit, in Verbundenheit mit Menschen, weil wir das Interesse am Menschen haben, wollen wir das einfach so rüberbringen, ja, dass auch wirklich jeder auch gern hinschaut und den Austausch auch gern haben möchte und merkt, boah, ja, jetzt ich spüre da irgendwie eine Verbindung und boah, wenn ich jetzt da sitzen würde in dem Bunker, scheiße, wie schön ist das jetzt eigentlich gerade, dass das zustande kommt. Und da muss ich sagen, es gibt natürlich auch Leute, Politiker, die auch nach Voice Ons auf uns zugekommen sind, die das wirklich ganz, ganz toll finden, die da auch jetzt mit anschieben. Das ist natürlich was ganz Tolles, wenn man da so ein bisschen einen Beitrag zu leisten kann. Aber ich glaube auch eben, das ist nur so ein punktuell. Ich glaube, dass sich da jeder Einzelne an die Nase fassen kann und wirklich auch mehr tun kann und eben nicht nur auf das eigene schauen, sondern auf das Gesamtum, was da wirklich passiert und was wir zusammen brauchen und nicht was die eine Gruppe bräuchte oder die andere. Also das ist für mich immer so ein, ich weiß nicht, ich lebe in so einem Ding, wo ich denke so, hey, das könnte doch so eine geile Welt sein. Eigentlich ist es ja eine geile Welt, aber wir zerstören sie selber, wir zerstören uns gegenseitig. Das, keine Ahnung, ich habe dafür echt keine Worte, weil das ist so dumm einfach.
Das sind ja zwei Dinge, die ihr ja gerade ansprecht. Das einmal ist ja die Zivilcourage, aufzustehen und zu sagen, das ist nicht meine Zukunft, das ist nicht meine Gesellschaft, das ist nicht so, wie ich leben möchte. Das ist auch dieses Wehrhafte. Und das fängt ja im ganz Kleinen an, das fängt ja auch schon im Privaten an. Das fängt ja am Küchentisch an, das fängt bei der Familienfeier an, wenn die dummen Sprüche kommen. Sich da einfach zu wehren und zu sagen, hey, Moment mal, das ist meine rote Linie, das geht hier so nicht. Diese Zivilcourage auch im Kleinen aufzubringen, man muss nicht von jedem erwarten, gleich jetzt Stadien zu füllen. Ich sage immer, jeder hat in seinem kleinen privaten Bereich auch die Möglichkeit zu wirken und sehr wirksam zu sein und diesen Optimismus auch ja, als positiven Virus sozusagen einzupflanzen in die Köpfe derjenigen, die einen umgeben. Und das Zweite, was ihr ja auch anspricht, ist das Engagement. Also eben nicht zu Hause auf der Couch sitzen und sich darüber zu beschweren, was im Fernsehen läuft oder was jetzt wieder in Social Media alles an Negativen kommt, sondern jetzt zeigt das ja, wenn man mal um sich herum guckt, da gibt es sehr viele Initiativen in Deutschland. Wir haben in einem anderen Podcast nachgerechnet, 42 Millionen Menschen sind in Deutschland engagiert, zivil, gesellschaftlich engagiert, in Vereinen, in Initiativen. Das ist eine Mehrheit. Also man kann auch, wenn man selber die Ideen nicht hat, glaube ich, sehr wohl mal um sich herum gucken, wo gibt es denn Anknüpfungspunkte, wo ich mich melde und sage, ich will hier mitmachen. Und das ist ja bei euch genauso. Ihr habt ja auch eine Webseite und da sagt ihr auch auf jeder zweiten Seite, hier ist die Kontaktadresse. Wenn du was beitragen willst, schreib uns an. Also ich glaube, auch da mehr die Augen aufzumachen, um zu gucken, wo um mich herum gibt es Möglichkeiten, wo ich andocken kann und wo ich mich auch engagieren kann für eine bessere Welt.
In gewissen Lebenssituationen kann ich jeder immer das Maximum irgendwie rausgeben. Aber es kann jeder das Minimale auch geben, das Angebot nutzen, einen kleinen Teil dazu beitragen. Wenn sich das Leben wieder anders ändert und man mehr Kraft und Zeit dazu hat, dann kann man wieder mehr reinhauen. Aber es gibt halt auch Positionen im Leben, das ist die Arbeit von den Menschen und die können auch was wirklich bewegen. Also die haben den Hebel und den Hebel muss man irgendwann auch mal umlegen.
Ich glaube, jeder hat einen Hebel und das geht ja immer um den nächsten Schritt. Wie kann man sich verändern? Das eine kann bei dem einzelnen Menschen sein, dass man einfach mal wieder freundlich zu jemandem ist oder einfach jemanden in die Augen schaut und mal anlächelt, nicht immer auf den Boden schaut oder daneben schaut. Nachbarschaftshilfe scheint tatsächlich um 90% abgenommen zu haben in den letzten 10 Jahren. Wie kann man sich selber da bewegen? Und vielleicht auf deine Frage nochmal vorhin kurz zurückzukommen. Das ist ja ein steter Prozess der Veränderung. Wie macht man weiter? Weil eigentlich wollen wir auch zur Veränderung irgendwie beitragen. Und so suchen wir bei uns ja auch immer nach einer Entwicklung. Und weil du vorhin meintest, so der nächste Schritt so für uns, also so, was ist das? Und so denken wir natürlich immer weiter, weil alles zum Nächsten kommt, eins kommt zum Nächsten. Und das ist ja irgendwie auch so auf eine sehr, sehr schöne Weise spielerisch. Wir fangen an, zum Beispiel nicht nur diese Schalten von den Musikern zu machen, sondern wir bauen auch inhaltlich so Kontextualisierungen, dass man womöglich live Forscher aus einer Polarstation ins Gespräch reinholt. Und dann hat man diesen Kontext, das ist jetzt für uns ein neues Format, es nennt sich Frontlines of the Planet, also Frontlinien des Planeten. Da geht es darum, dass die Menschen, die an diesen Rändern der Welt leben, wie an einem Polarkreis, von dem Moment aus live einfach berichten, weil sie es halt leben und ich liebe Lesen, aber nicht nur gelesen haben, sondern sie leben in der Eisschmelze und können einem zeigen, dass in dem Moment überzeugender erzählen, dass es diesen Klimawandel gibt, dass sich die Erde verändert. Und das im Kontext zu jemand, der gerade jetzt im Krieg ist, der wieder Alex in dem Moment wie letzten Freitag, das habe ich gehört, ich weiß nicht, ob das Carmen das bestätigen kannst, während er Imagine gesungen hat aus seiner Wohnung, hat man halt im Hintergrund den Luftalarm gehört. Und dann spricht man über fossile Energien, was die wirklich noch für Auswirkungen haben, dass wir die Waffen unserer Feinde bezahlen und nebenbei den Klimawandel vorantreiben. Also wir wollen die Kontexte noch in eine andere Erfahrungsebene halt schieben, die Realitäten noch weitergehend vermischen, dass wir diese stillen Experten dazu schalten. Das ist jetzt der Inhalt, so dieses Format wollen wir weiterentwickeln und auch viel mehr in diese unternehmenskooperativen Bereiche gehen, weil ich glaube, nachhaltiger als humanitäre Hilfe, so Wahnsinn und so toll wie das ist, sind halt Investitionszyklen, ist halt einfach Kooperation. Da wollen wir Unternehmenskooperationen auch mit der Ukraine stärken.
Bei mir hat es gerade so einen Gedanken getriggert. Und zwar, wenn ich das mal vergleiche, diese ganze Entwicklung mit sozialen Medien, ne, wo wir ja auch irgendwie hatten, dass zwar unheimlich viele neue Kontakte entstanden sind zwischen Menschen, aber es ist eigentlich überhaupt keine Beziehungsebene entstanden.
Scheinkontakte.
Also es sind Scheinkontakte und es treibt die Menschen immer mehr eigentlich in die Isolation, indem man sich irgendwie vergleicht und diese oberflächlichen Stories. Und das, was ihr macht, ist eigentlich sowas wie Social Media 2.0. Also ihr baut Beziehungen auf. Also ihr adressiert auf einer qualitativen, hochwertigen Ebene Kooperationsbeziehungen. Das ist das eigentlich, was ihr macht. Und sagt, das ist die Grundlage für ein neues Europa. Wir brauchen ein gemeinsames Ziel und wir bauen diese Kooperationsbeziehungen auf. Also wenn ich das jetzt mal so versuche runterzudampfen, was ist so der Kerngedanke, den man dann auch weitertragen kann? Weil daraus könnte man jetzt auch sagen, okay, wie du jetzt sagst, Polarkreis, Menschen einzubinden, Beziehungen aufzubauen. Und was für neue Angebote könnte man aus diesem Gedanken jetzt entwickeln für die Zukunft, der das noch weiterträgt? Ne?
Es passt gut, weil es ist ja eine Empathiefähigkeit, die ihr erzeugt, indem ihr nicht vor der Mattscheibe irgendwelche Ereignisse zeigt, sondern indem ihr die Menschen in Verbindung bringt. Die ganzen Krisen sehen wir ja seit Jahren im Fernsehen, am Computer. Aber das ist alles so weit weg und das ist auch teilweise, auch Kriege werden immer artifizieller, wenn du dann irgendwelche Drohnen durch die Gegend fliegen siehst. Das ist so teilweise auch wirklich entmenschlicht. Und was ihr ja schafft, ist, dass ihr die Menschen, die es betrifft, am Polarkreis kann man die Menschen treffen, die von dem Klimawandel fundamental, substanziell betroffen sind in ihrer Lebensumgebung, dass ihr da wieder eine Nähe schafft, die auch durch Internet und durch viele digitale Formate, glaube ich, über die Jahre, Jahrzehnte immer weiter verloren gegangen ist. Ja, also soziale Netzwerke, das sind ja keine Freunde, das sind Follower. Ja, also du folgst irgendjemandem, aber es ist ja keine Beziehung, die du da entwickelst, anders wie wenn ich mit einem Menschen in Austausch gehe. Und für mich baut ihr Empathiefähigkeit wieder auf, die die Grundlage bildet, überhaupt zu verstehen, wie es anderen Menschen geht, die ja in der Regel nicht das Problem verursacht haben in der Krise, in der sie stecken, sondern das Problem haben ja dann meistens wir und andere durch unsere Art und Weise, wie wir produzieren und wie wir konsumieren, verursacht. Also auch diesen Wirkzusammenhang wieder mal herzustellen, das finde ich das Wertvolle in der Arbeit und in dem Ansatz. Und ihr nennt es ja auch pragmatischen Optimismus. Das gefällt mir auch sehr gut als Grundlage, als Philosophie eurer Arbeit, dass ihr die Dinge dann auch nachhaltig fördern wollt, dass ihr Strukturen aufbauen wollt und dass die Kooperation und das proaktive Handeln wieder im Mittelpunkt steht auf Basis einer Beziehung zwischen Menschen.
Mhm. Man soll ja auch was davon haben, wenn man handelt und wenn man die Augen öffnet. Und da ist zum Beispiel ein konkretes Beispiel auch. Also so jetzt, weil das halt der Rand unserer Zivilisation ist in der Ukraine, deshalb sind wir so auf diesem Thema Ukraine. Wir können so viel von denen lernen. Dann schalten wir Leute vom Technischen Hilfswerk der Ukraine, also das Pendant des deutschen Technischen Hilfswerks, in Unternehmensveranstaltungen und man redet darüber, über Entscheidungsfindung in Krisensituationen. Dadurch können wir wahnsinnig viel darüber lernen, wie Teams auch funktionieren können und was Teams ins Funktionieren bringt. Es ist nicht der monatliche Gehaltszettel. Das ist halt natürlich auch, aber es ist vor allem das, dass man halt in der Gemeinschaft in die Wirkung gehen will, dass man den Sinn hinter der Sache sehen will, die man halt so macht. Und da lernt man wieder von der anderen Seite. Ich öffne mich, diesen Menschen zuzuhören und bekomme von ihnen Informationen, Inspiration, die uns weiterbringt. Im Gegenzug schaut man, dass dieses Unternehmen vielleicht Sachen, die sie auf dem Hof stehen haben und sonst auf dem Wertstoffhof hauen würden, wie alte Laptops, dass sie das diesen Einheiten zugutekommen lassen. Und so hat man wieder den nächsten Kooperationscycle. Also es ist einmal hinschauen und dann die Möglichkeit zu haben, was zu machen. Also immer in Verbindung mit Stärkung der eigenen Wirkfähigkeit.
Carmen, wir müssen aber auch noch mal über ein drittes Projekt, was es heute schon gibt, reden, nämlich die Surfcamps für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren. Vielleicht kannst du ein bisschen erläutern, was macht ihr in diesen Surfcamps? Wer kommt da wo, mit wem zusammen?
Also die Mental Health Surfcamps, muss man ja dazu sagen, weil wir haben da Psychologen dabei. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Urlaub, den wir ermöglichen. Die Idee kam vom Rüde, der tatsächlich im Urlaub war und da im Austausch war. Aber da kann er später vielleicht selber nochmal erzählen. Aber auch wieder wahnsinnige Idee. Ich glaube, ich habe da genauso reagiert wie er damals, wo ich gesagt habe, das bringen wir in die Stadien mit Ways On. Ich sag, was, du willst, wir müssen ukrainische Jugendliche jetzt nach Südfrankreich oder Portugal holen. Wie soll das funktionieren? Aber klar, der Grund dazu ist ja natürlich klar, du kannst Sachgüter, Hilfsgüter, was auch immer in die Ukraine bringen, aber das ist nicht das, was auch mental gebraucht wird. Und für die Jugendlichen, eigentlich auch für jeden Mensch, der dort ist. Aber klar, im Speziellen jetzt die Jugendlichen, die dann irgendwann auch mal wieder das Land aufbauen sollen, für die ist es halt auch echt ganz wichtig, dass die auch mal ein bisschen ja, einen Ort finden, wo sie Kraft und Ruhe tanken können. Und das eben mit der Klitschko Foundation organisieren wir das zusammen und führen es durch, wo wir 24 ukrainische Jugendliche komplett aus dem ganzen Land zusammengewürfelt nach Bewerbungen quasi ja, aussuchen, die dann zusammenkommen, die größtenteils oder nahezu alle zum ersten Mal überhaupt am Meer sind, weil sie halt mit ihren Familien aufgrund des dreckigen Krieges nicht rauskommen aus dem Land. und denen wird ja auch wirklich die Kindheit genommen. Die haben, ich glaube, da kann man sich absolut nicht reinversetzen, was es mit einem Kind macht, wenn es aufwächst unter Drohnen, unter Bombenangriffen und Verlusten, unter den Ängsten. Und da mal rauszukommen, ist halt schon was ganz, ganz Wertvolles. Und ich war jetzt eben bei allen drei Camps, wo wir bislang durchgeführt haben, immer dabei und das ist wahnsinnig emotional. Das ist wirklich krass. Also die ersten Tage sind die Jugendlichen wirklich noch so ein bisschen mit Bedacht, reden ein bisschen weniger. Da fehlt erst noch so ein bisschen das Vertrauen. Die realisieren auch noch nicht so richtig, dass jetzt keine Drohne mehr über sie drüber fliegt in den Momenten, wenn sie da wirklich in Sicherheit sind. Ja, und mit der Zeit, also die schauen auf das Meer und die kriegen Tränen und fragen, ist das das Meer? Und das ist, also ich habe da selber, mir sind gerade die Tränen gekullert, weil ich gedacht habe, boah, für unser Eins ist das sowas Selbstverständliches. Und die Kids, das wünscht man keinem Menschen, was die durchmachen. Und dann erzählen sie natürlich auch von ihren Geschichten und zeigen Narben, eigene Narben, Glassplitter von einem Nebengebäude, das bombardiert wurde, neben ihrem Haus, wo ihr eigenes Haus dann zerstört wurde. Das sind Dinge, das ist einfach abartig, was man da miterfährt. Aber das Schöne an allem ist, die Jugendlichen gehen zum Surfen, die kriegen mal ein Gefühl von Freiheit. Die können mal einfach nur an sich denken und ins Leben reinleben, haben eben diese psychologische Betreuung dabei und ganz viel Programm, verlieben sich zum ersten Mal in ihrem Leben, weil sie ja in der Ukraine größtenteils Homeoffice in der Schule und alles haben. Also die haben das Gemeinschaftsgefühl so auch gar nicht. Aber die gehen wirklich auch mit ganz vielen Tools und gestärkt zurück in die Ukraine, freuen sich auch zurückzugehen. Nicht wegen dem Krieg oder wegen sonst was, sondern weil sie dann auch was bewirken wollen, weil sie was tun wollen, weil sie merken, da stehen auch Leute hinter uns, die geben uns Kraft. Und ja, das ist so beeindruckend, die Jugendlichen da zu sehen, auch im Nachgang ist es ja dann auch nicht rum. Im Nachgang geht es weiter, wir haben Kontakte mit den Jugendlichen. Der Rüdiger hat noch Professor an der Universität in München, der dann noch nachträglich mit den Jugendlichen arbeitet. Das ist wirklich so wertvoll, auch für die Zukunft gedacht. Wir sind ja nicht nur immer in dem Jetzt, weil es geht ja weiter. Es gibt ja diese Generation, die weitermachen muss und die das alles wieder aufbauen muss. Und ja, deswegen ist es auch ein richtiges Herzensprojekt, weil es auch dann natürlich mit dem direkten Kontakt auch noch ist. Und die Jugendlichen haben zum Teil auch schon zuvor von den Übertragungen übrigens mitbekommen, von den Voice-Ons. Und ja, finde das halt auch ein Wahnsinn.
Woher kommen diese Ideen bei euch? Gibt es irgendwie so einen Quell an Inspiration? Kommt es aus dem Sport, aus der Musik, wo ihr auf einmal Dinge seht, sofort eine Analogie bildet, was assoziiert und sagt, das müssen wir jetzt auch mal umsetzen? Also
der Rüde ist ein Visionär. Also manchmal glaubt man, da ist eigentlich gar nichts im Kopf. Den anderen Moment wirft er eine Idee raus. Das ist unfassbar. Also wir haben immer so unser Spaß miteinander und ziehen uns da auch ein bisschen auf, weil nur so macht es halt auch wirklich Freude, miteinander was anzuschieben. Aber es ist schon echt verrückt, was bei ihm da im Kopf alles abgeht, auf was für Ideen er kommt. Ich bin froh, dass ich auch mal auf eine kleine Idee gekommen bin zwischendurch. Aber ja, das schaukelt sich dann auch so ein bisschen hoch. Dann kommt das andere dazu und dann kommt die Idee noch dazu. Aber hauptsächlich der Rüde.
Dieses Umsetzen, das ist so inspirierend, dass man ständig, man kriegt so ein Vertrauen in Ideen. Wenn man schon Dinge umgesetzt hat, dann wird der Kopf irgendwie mutiger. Das ist so diese Magie, Optimismus und Selbstwirksamkeit zu empfinden. Da führt dann wieder eins zum anderen. Unser Claim ist, jeder hat das Recht auf den Sommer seiner Jugend. Ich hatte so schöne Sommer meiner Jugend. Und wenn ich daran denke, dass irgendjemand ein Land mit Kindern und Jugendlichen mit Krieg überzieht und das all diesen Menschen nimmt, auf dieser Erde zu sein und einfach nur zu feiern und Spaß zu haben und sich zu lieben, geilen Sound zu hören und Händchen zu halten, zu knutschen. Ey, das ist einfach nur so ein Verbrechen. Also, das kannst du aber rausschneiden später und jetzt du.
Nee, das lassen wir schön drin. Ich wollte nur noch mal einen Punkt, weil das ist spannend, also auch wie ihr beiden zusammenwirkt. Du sagst jetzt über Rüde Carmen, erster Visionär. Und vielleicht ist ja gerade auch, dass ihr euch beide sozusagen mit euren Stärken einfach auch ergänzt. Da wollte ich jetzt nochmal drauf zu. Wenn du der Visionär bist, Rüde, was ist denn Carmen für dich?
Die Carmen, jetzt, die Gott sei Dank sitzt du weit weg, sonst.
Nein, das ist halt einfach total cool, wie wir als Team auftreten. Also so überall, wo wir hingehen, können wir einfach in einer super coolen Art mit den Leuten reden. Das ist einfach die Haltung, aufeinander zuzugehen, total respektvoll miteinander umzugehen, eine eigene Haltung zu tragen, gute Gespräche zu führen. Das ist einfach erstmal der Anfang. Und das andere ist, die Carmen ist halt einfach so ein Tank. Die haut das Zeug halt einfach so durch, wenn es um Umsetzung geht und ist so viel unterwegs. Also sie hat es ja vorhin schon erwähnt, zum Beispiel mit den Surfcamps. Ich war da ständig auf Tour, ich war kein einziges Mal dabei. Dabei ist es unendlich wichtig, dass jemand mitgeht und dann aber auch wieder dort das Ruder in die Hand nimmt, wenn es nicht gut läuft. Eigene Vorstellungen davon hat, wie man es umsetzt. Es ist ja immer total leicht, eine Idee zu haben, die Idee zu initiieren, aber die dann wirklich konsequent weiterzuführen, das ist das andere. Und das trägst du, Carmen, total, diese Surfcamps. Und so ergänzt sich das einfach wahnsinnig. Eine Idee alleine bringt gar nichts. Also ich gehe schon auch immer die ersten Schritte gern, aber jetzt zum Beispiel mit den Surfcamps, das hätte mit mir alleine nicht geklappt. Und da ergänzen wir uns super, also so von dem Spirit, von dem Humor und von der Umsetzung und tatsächlich auch von Carmens Zeit und Energie, sich dafür reinzuhauen. Die Carmen sagt halt auch mal eben auf mein Ding, shit, ich habe die Grand Jam aufgestellt, aber ich kann nicht hin. Sagt die Carmen, ja, okay, dann fahre ich halt dahin. Und löst halt dann diese ganzen Probleme, die dann halt teilweise auftreten, wenn wir uns zu viel vorgenommen haben für den Moment. Und da sind wir als Team halt super. Und die Easy dürfen wir natürlich da auch nicht vergessen, die die ganze Professionalisierung übernimmt, also das Ganze im Hintergrund managt einfach. Die hat ja auch schon mal einen Wald in ein Fußballstadion, ein Europa-Fußballstadion von Klagenfurt gepflanzt. Die ist total verbunden mit Wirtschaft, mit Management und mit Poesie, Träumen und Soziologie. Und dazwischen ergibt sich halt einfach so eine Dreierkonstellation, die eigentlich so wirkt wie eine Band. Das ist ja mein Spiegel für alles.
Ich habe deswegen gefragt, weil der Punkt ist, wir haben uns sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt, was brauchst du eigentlich für Typen in so Veränderungsprozessen, damit das funktioniert. Und es ist interessant, dass ihr so ein bisschen auch unsere Erkenntnis reflektiert oder lebt. Also du brauchst diesen Visionär, der den Rahmen vorgibt. Du brauchst aber auch den Macher, die Macherin, die das ausgestaltet. Du brauchst dann aber auch jemanden, der vielleicht so ein bisschen die Stakeholder in diesem Prozess managt. Das bringt dir alles so ein bisschen mit, diese Qualitäten, glaube ich, vielleicht mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und es ist ein wichtiges Element, warum ihr mit dem, was ihr da auf die Beine stellt, auch, dass das funktioniert.
Ja, vielleicht auch so eine gewisse Verrücktheit, was zu trauen, was zu tun. Und ein bisschen auch mutiger sein wie andere.
Genau, und auch zu sagen, durch Widerstände durchzugehen mit einer gewissen Resilienz, das musst du ja auch mitbringen. Das, glaube ich, auch eine Qualität kam, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also als Bundesliga, Ex-Bundesliga-Spieler, ne? Also gewinnen wollen, sag ich mal, und nach vorne gehen und so und über Hürden nehmen. Also
beim Sport habe ich keine Freunde, das sage ich euch.
Das glaube ich dir sofort.
Haben wir schon verstanden, dass auch bei Benefiz-Turnieren die Carmen immer gewinnen möchte.
Darf ich da noch eins sagen, weil man Resilienz ist ein Wort, aber ich glaube, dahinter steht die Fähigkeit, üben zu können. Mal gelernt zu haben, zu trainieren und zu üben, ein Instrument zu üben, den Umgang mit dem Ball zu üben, seine Sachen zu üben. Das ist ein ganz wichtiges Element, die Erfahrung zu haben, dass die Dinge, die passieren nicht aus Zufall, die passieren, weil man lang genug dran bleibt, weil man die Wahrscheinlichkeit biegen gelernt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann auf einer Bühne steht, weil man halt das Instrument geübt hat. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Mannschaft aufgestellt zu werden, ein Tor zu schießen, erhöht dadurch, dass man übt. Ich habe zum Beispiel mein Leben lang noch nie ein Tor geschossen, außer neulich, als ich tatsächlich gegen die F-Jugend eines Provinzvereins gespielt habe. Und da gab es 4 Tore auf dem Platz. Und irgendwann, nach einer halben Stunde, habe ich ein Tor geschossen. Da ist der Ball an mir abgeprallt. Also ich habe Fußball noch nie geübt.
Also ein richtiger Körperklaus.
Vielleicht zum Abschluss unseres beeindruckenden Gespräches. Was würdet ihr euch wünschen oder noch besser, was würdet ihr erwarten von unserer Gesellschaft?
Ich möchte, dass wir aufhören, uns provozieren zu lassen, dass wir den Wert des Aufbauens über die Macht der Destruktion stellen. Das ist jetzt etwas sehr theoretisch. Ich möchte, dass wir wieder die Leute ablehnen, die uns mit unbewährten Konzepten kommen, dass wir antifaktisches Denken zurückweisen, weil das ist die Ursache von all diesem Schmerz, dass wir darauf bestehen, dass die Leute sich wieder benehmen. Das sage ich tatsächlich als Rockmusiker. Das ist einfach nur unanständig, was ich von den Antifaktischen so mitbekomme. Also, dass wir wieder auf konservative Werte gehen, im Sinne von, lass mich aussprechen, das bessere Argument gewinnt, nicht die größere Provokation. Und dass wir uns vor allem hinsetzen und uns überlegen, wie wollen wir in 5 oder 10 Jahren leben? Dass wir wieder zurückkommen, die Gestaltung der Zukunft als unser grund-uniques menschliches Gut schätzen lernen und uns wieder darauf auf diesen Weg begeben. So ein paar Sachen, vielleicht bleibe ich bei dem letzten. Dazu gehört es dann letztlich, dass man diese anderen dann zurückweist.
Und du, ja, für mich, ich finde es total wichtig, dass man auf den Zusammenhalt schaut, dass man schaut, dass es dem anderen auch gut geht und es nicht nur um seinen eigenen Willen, weil man selber was will oder was braucht. Also nicht irgendwo was Nettes tun, weil man wieder was zurückhaben möchte, sondern auch einfach mal nur geben. Das schon angefangen eben beim Mitmenschen, der einem, ein Fremder, der einem entgegenkommt, dem einfach mal Hallo zu sagen oder nicht über Nachbar zu lästern oder, und so geht es halt natürlich über Ländergrenzen dann hinweg, dass man einfach mehr Acht gibt aufeinander und zusammenhält und auf die schönen Dinge einfach schaut und die schönen Dinge aufbaut.
Zu jedem Abschluss eines Podcasts habe ich mir während des Podcasts so ein paar Notizen gemacht, um dann so einen schönen, runden Abschluss vortragen zu können. Heute habe ich nur ein einziges Wort hier stehen, Vorbild. Für mich seid ihr zwei Vorbilder, die ich kennengelernt habe und die ich sehr wertschätze. Vielen Dank für das tolle Gespräch
mit euch beiden. Danke dir.
Oh, danke schön.
Ja, vielen Dank. Das ist ja voll schön, sowas zu hören, natürlich.
Wir suchen immer nach Vorbildern in dieser Gesellschaft. Und manchmal sind sie vor einem, man weiß es manchmal gar nicht. Das habe ich hier in diesem Gespräch mit euch einfach gespürt und das beeindruckt mich enorm. Also nochmal vielen herzlichen Dank dafür.
Danke euch, war richtig schön, mit euch zu quatschen.
Also ich kann das auch nur unterstützen, vielleicht nochmal auch zum Schluss. Es tut vielleicht auch gut, wenn man mal Feedback bekommt, weil ihr geht bestimmt auch durch viele Frustrationen durch und nehmt Hürden. Also auch von meiner Seite her, ich finde das auch großartig und ganz toll und ich hoffe, dass ihr da noch sehr viel weiterkommt und die Flamme sozusagen noch ansteckt. Und ihr übernehmt ja wie eine Führungsaufgabe. Ihr geht voran, ne, mit der Fackel sozusagen. Und das ist, Führung ist immer eine Frage der Entscheidung, ist keine Frage der Position. Und das ist das, was ihr zeigt.
Verantwortung entsteht aber auch durch die Entscheidungen, die man so fällt. Und manchmal machen wir uns die Aufgaben viel zu groß. Wir brauchen bloß anzufangen. Und dann schaut man nach einem Jahr zurück und dann denkt man sich, wow, was habe ich da jetzt erledigt? Es sind die kleinen Dinge. Man macht zum Beispiel einen Impulskauf mit einem Rettungswagen. Und so gesehen für mich und dem Geld meiner Familie unverantwortlich, dann nehmen andere auch noch Verantwortung und zusammen löst man ein Problem. Dann hat man zusammen Verantwortung übernommen und dieser Rettungswagen in Bachmut übrigens ist 14 Monate lang gelaufen, hat jeden Tag etwa 3 bis 5 Leute rausgeholt. Das sind weit über 1000 Menschen, Kinder, Eltern, Mütter, Söhne, die dieser Wagen rausgeholt hat. Und das ist dann ein Projekt von vielen. Einer fängt an. Viele gehen mit. Das ist halt das Schöne. Es ist nicht immer gegen Widerstände. Das ist eben das Coole. Es gibt ganz wenige Widerstände. Die meisten sind in einem selber. Das ist dann die eigene Faulheit oder sowas. Die meisten Leute sind einfach gut. Das sind 90% der Leute, die einfach Bock haben. Von super konservativ bis linksautonom. Die haben Bock, hinter ein schönes Angebot sich zu stellen und sich zu committen. Und dann ist es total verrückt, was für Koalitionen sich bilden. Es ist wirklich schön. Und insofern, es macht Spaß. Es ist wie Musik machen. Wie eine Band sein.
Oder wie Fußball spielen.
Vielen Dank für das Gespräch, ihr beide.
Das ist toll.
Alles, alles Gute. Bis ganz bald wieder.
Ciao.
Danke. Ciao. Ciao.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.